Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Dr. Elvira Steidel. Heute habe ich Dr. Andrea Perone zu Gast bei uns. Er ist Facharzt für Neurologie bei uns im MVZ und freut sich, Ihnen die Alzheimer-Demenz näher zu bringen. Hallo Andrea.
Hallo.
Andrea, wir reden heute über Alzheimer.
Ja.
Könntest du vielleicht unseren Zuhörern so grob erklären, was ist denn überhaupt Demenz, was ist Alzheimer? Da werde ich immer ganz oft gefragt, ob das das Gleiche ist, ob das was Verschiedenes ist. Ich glaube, das ist schon sehr verwirrend für die Patienten.
Ja, genau. Die meisten Patienten, die ich in meiner Sprechstunde bekomme, die kommen und sagen, Herr Doktor, ich bin vergesslicher geworden. Habe ich eine Demenz? Tatsächlich, die Vergesslichkeit, eine Gedächtnisstörung ist ein Teil des Krankheitsbilds, was an Demenzen betrifft, ist nicht der einzige. Und muss man schon von Anfang sagen, dass eine Vergesslichkeit im Alter, in jedem Alter, je nachdem auch wie die Belastungssituation im Privatleben sind, wie den Stress auf der Arbeit oder im Privatleben ist, das ist normal oder beziehungsweise kann normal sein. Und in meisten Fällen ist auch normal. Eine Demenz bedeutet mehr als vergesslich geworden zu sein, bedeutet, dass die gesamte kognitive Leistung, das heißt Aufmerksamkeit, Auffassungsgabe, Denkvermögen und in etwas fortgeschrittenen Fällen dann Orientierung, die nehmen alle ab. Das ist ein komplexer Abbau der kognitiven Leistung, der im Alltag sich dann bemerklich macht und unsere Sozialtauglichkeit und insofern unsere Alltagsaktivitäten deutlich einschränkt.
Verstehe ich das dann richtig? Also wenn ich mal was vergesse, aber trotzdem meinen Alltag gebacken kriege, ist es gar kein Thema, brauche ich mir noch keine Sorgen machen.
Mehr oder weniger, je nachdem, ob diese Vergesslichkeit dann eine Schwierigkeit im Alltag auf dem Beruf oder Privatleben darstellt. Ob diese Vergesslichkeit eine Schwierigkeit im Privatleben darstellt. Das gibt's auch, wie gesagt, je nachdem, wie aktueller Stress tatsächlich im Leben ist. Man kann vergesslicher werden, wenn man schlecht schläft. Oder manchmal auch gibt's Vitaminenmangel, die tatsächlich auch eine Vergesslichkeit hervorrufen können. Das bedeutet nicht, dass das unbedingt dement wird, aber das könnte auch pathologisch sein. Also das sollte man schon mit dem Arzt besprechen, aber nicht sofort denken, oh Gott, ich kriege jetzt eine Alzheimer-Demenz.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, dann ist es noch keine Demenz oder dann ist es schon eine Demenz, wenn es alltagsrelevant ist. Ist eine Demenz immer eine Alzheimer?
Nein, es gibt viele Arten von Demenzen und Alzheimer ist die bekannteste Form und ist die Demenz, von dem ich würde auch behaupten, die meisten Patienten Angst haben. Gibt es aber viele verschiedene Formen von Demenzen. Ich unterscheide immer in meiner Sprechstunde, um zu vereinfachen für die Patienten, dass es gibt Demenzen, die sogenannte kortikale Demenz sind, in dem dann der Hirnrand eher betroffen wird. Das heißt, die Hirnzellen, die eher in der Hirnrand sich lokalisieren, bauen ab. Und Demenzen, die subkortikale sind, das heißt, in der Marklage sich lokalisieren.
Also in der Tiefe vom Gehirn.
In der Tiefe vom Gehirn. Mhm. Und natürlich gibt es auch Mischbilder, wie oft in Medizin und in Neurologie vor allem, indem man eine Kombination von den zwei Formen man hat. Und eine Alzheimer-Demenz lokalisiert sich primär tatsächlich in der Kortex, das heißt, es ist eine reine kortikale Demenzform. Und subkortikale Demenzenform, die verbreiteste Form ist die vaskuläre Demenz, indem man grundsätzlich über längere Zeit, über Jahre eine Schädigung der Marklage in der Tiefe der Gehirne vorkommt aufgrund von Durchblutungsstörungen. Zum Beispiel auch, wenn man mehrere Schlaganfälle, eine sogenannte Multiinfarktdemenz haben. Und deswegen gibt es verschiedene Formen. Andere Krankheiten, die auch neurodegenerative sind, wie zum Beispiel Parkinson. Und da kann man auch in fortgeschrittenen Stadien Demenzen kriegen.
Also es gibt nicht nur die Demenz, also die Gedächtnisstörung mit verschiedenen Formen, sondern auch andere Krankheitsbilder können somit im Verlauf dann auch Gedächtnisstörungen und Demenzen hervorrufen.
Genau. Und dann ganz wichtig, wenn wir über verschiedene Krankheitsbilder reden, ist zu erwähnen, dass eine Demenz allgemein als Begriff ist ein neurodegenerativer Prozess. Das bedeutet, das wird schlechter. Und es gibt aber auch kognitive Abbau, die als Pseudodemenzen zu werten sind, weil die können behandelt werden. Und deswegen ist wichtig, dass eine diagnostische Abklärung abläuft und man klärt, ob da eventuell sich um eine Pseudodemenzform sich handeln könnte. Und zum Beispiel, wenn wir über Pseudodemenz reden, Depression, schwere depressive Episode oder über längere Zeit kann auch eine Demenz simulieren. Das wäre aber eine Pseudodemenz, indem man, wenn die Depression behandelt wird, dann wird die kognitive Leistung auch besser. Dann gibt es auch weitere Demenzenformen, wie zum Beispiel, das ist jetzt ein schwerer Begriff von den Patienten, Normaldruck, Hydrocephalus. Das wurde grundsätzlich bedeutet, dass in dem Gehirn zu viel Hirnwasser gibt, das druckt auf den Gehirn und da kann auch ein kognitiver Bau, der in Kombination mit Inkontinenz und Gangstörung sich häuft. Und das wäre aber auch eine behandelbare Demenzform.
Also ganz viele Sachen, die Gedächtnisstörungen machen können. Du hast ja schon angesprochen, da muss man in die Diagnostik gehen. Das machen wir in der Neurologie viel und gerne, weil es erforderlich ist. Jetzt, wenn sich einer vorstellt mit Gedächtnisstörungen, was für Diagnostik müssen die sich einstellen? Was passiert da?
Erstmal zum jeden guten diagnostischen Verlauf oder Ablauf erfolgt eine sorgfältige Anamnese durch den Arzt. Also man kann nicht den Arzt überspringen und direkt an weitere diagnostische Verfahren durchführen lassen. Deshalb eine gute Anamnese durch den Arzt, eine neurologische, eine körperliche und psychopathologische Untersuchung. Und dann gibt es Testverfahren, in dem man mit dem Patient seine Kognition prüft. Da gibt es verschiedene Tests, die angewendet werden. Je nachdem auch, welche angesichts der Anamnese und der klinischen Untersuchung, welche Demenzform in Betracht kommt, dann wird der geeignete Testverfahren gewählt. Deswegen, man kann auch nicht direkt sagen, okay, dann gehe ich zu zum Beispiel einem Neuropsychologe, ich lasse mich einen bestimmten Test durchführen. Diese Entscheidung obliegt tatsächlich dem Neuropsychologe oder dem Neurologe, der die Tests, oder dem Psychiater, der die Tests durchführt. Dann zum diagnostischen Verfahren gehören auch Kernspintomographie. Im besten Fälle, in manchen Fällen muss man dann eine Computertomographie, wenn die Kernspintomographie nicht durchgeführt werden kann.
Nochmal ganz kurz, ich hake hier ein für die Zuhörer. Also das ist ein MRT oder ein CT, genau, die Röhre, ja, die dann Bilder von ihrem Kopf macht.
Genau, ja, ich sage Kernspintomographie, weil oft besser verstanden wird als CMRT oder CCT. Aber ja, genau, darüber rede ich.
Genau, dass wir alles mal aufführen, damit ganz klar ist, was da gemacht wird.
Aber auch zügliche bildgebende Verfahren muss man klar sagen, dass eine Bildgebung keine Demenzdiagnose stellt und auch keine Demenz ausschließt. Vor allem im beginnenden Demenzphasen kann eine Bildgebung einen unauffälligen Befund haben. Das bedeutet aber nicht, dass dem Patient keine Demenz entwickelt oder entwickeln könnte. Das, sagen wir, das untermauert nur eventuell ein Verdacht. Und dann ganz wichtig, sagen wir, ich würde es schon sagen, zwischen den Tests und zwischen den MRT, weil von den MRT manchmal Laborwerte davor, muss eine Laboruntersuchung durchgeführt werden, in dem gesamte Status des Patienten durchgeführt wird, zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte, Vitaminenstatus, Schilddrüsewerte. Die sind alle wichtige Informationen, die eventuell, falls eine Pathologie vorhanden ist, die können auch ein Demenzbild bzw. eine Gedächtnisstörung, Konzentrationsstörungen und weitere Symptome, die ich vorhin genannt habe, hervorrufen können.
Du hast jetzt gesagt, man sieht oft im MRT oder im CT nichts in den frühen Formen. Jetzt haben wir die Testdiagnostik, da hat man vielleicht so leichte Auffälligkeiten gesehen. Die Laborwerte, nehme ich mal an, sind unauffällig. Mhm. Dann haben wir zwar ja schon den Verdacht, das könnte eine Demenz sein, aufgrund des klinischen Bildes, das wir sehen, und auch vielleicht die Angehörigen Sachen beschreiben, die für uns sehr wichtig sind und zielführend. Und dann hängt ja immer diese Frage im Raum, bei Alzheimer, da ist ja dieses Beta-Amyloid.
Ja.
Was ist das denn? Wie weisen wir das denn nach?
Genau. Was zu den diagnostischen Verfahren dann gehört, ist, ich muss aber sagen, ich lasse das nicht bei jedem Patienten durchführen, weil je nachdem auch wie den Testverfahren, wie das MRT, wie das gesamte Bild zusammenpasst. Also dass die Lumbalpunktion, die Nervenwasseruntersuchung, ist ein wichtiges Element bei der Diagnosestellung von Alzheimer-Demenz vor allem, weil da kann man diese diagnostischen Marken bestimmen. Wenn wir über Beta-Amyloid und Tau-Protein, das ist noch ein anderer Teil der Krankheit, reden, das ist ein Protein, der sich zusammenfaltet und in dem Gehirn einlagert und dann zu dieser Neurodegeneration führt. Das heißt, die Hirnzellen sterben aufgrund von dieser Beta-Amyloid. Das ist seit längerer Zeit bekannt, dass das die Pathogenese der Krankheit ist. Wieso aber die Beta-Amyloid sich einlagert, das bleibt immer noch unklar. Da gibt es verschiedene Vermutungen, aber endgültige Bestätigung und somit auch ein Medikament, der das verhindern kann. Leider ist noch nicht vorhanden. Gibt es aber gerade in der Forschung, neulich auch in Deutschland, in der USA, die sind schon auch zugelassen, gibt es neue Medikamente, die Monoklonalantikörper sind und deren Ziel ist die Bindung mit dem Beta-Amyloid und dann zu verhindern, dass dieser Beta-Amyloid sich einlagert. In der USA sind schon ein paar monoklonale Antikörper dann zugelassen. Wie gesagt, gerade in Deutschland noch nicht. Da reden wir über Aducanumab zum Beispiel. Das wird gerade auch in unserem Forschungszentrum, es läuft gerade eine Studie damit und das wäre der Handelsname Aduhelm und scheinen neue Studienergebnisse vielversprechend zu sein und muss man schauen, immer wo den Weg hinführt. Das ist die Hoffnung, dass da sich was ändert.
Also ich erkläre es auch den Patienten bei mir in der Sprechstunde so. Man kann sich vorstellen, unser Gehirn, das funktioniert wie eine Autobahn. Und dieses Amyloid sind so wie Steine auf der Autobahn, so dass dann ein Stau entsteht und das nicht weitergeht. Und das ist auch in unserem Gehirn. Dieses Amyloid blockiert Denkprozesse, Nervenbahnen und man hört auf, richtig zu denken. Das macht dieses Vergessen.
Das ist eine schöne Metapher, das werde ich klauen.
Ja, gerne. Aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und ja, diese neuen Medikamente, die sollen einfach unsere Radlader sein, die diese Steine von der Autobahn räumen oder sogar diese Bildung davon entstehen, dass erst gar keine Autobahn blockiert wird, um die Krankheit aufzuhalten oder vielleicht sogar zu verbessern. Ja, also wir haben da wirklich große Hoffnung, dass da die Zulassung von Aducanumab in Deutschland auch bald erfolgt. Deswegen diese Ergänzungsstudien, wo wir auch gerne bereit sind mitzumachen mit unserem Forschungsbereich.
Ja. Nur Vollständigkeit halber würde ich noch die anderen zwei erwähnen. Ende 2020 ist Lecanemab, Leqembi sollte der Name, der Handelsname sein, ist auch in der USA zugelassen, Deutschland bzw. in Europa noch nicht. Und neue Studien von Lilly zeigen, die sind aber ganz neu von tatsächlich vor einem Monat, weil wir reden über Mai 2023, Donanemab auch vielversprechend zu sein.
Also es tut sich was. Das ist ja für uns und auch für die Betroffenen und Angehörigen wirklich ein Hoffnungsschimmer, dass es doch vorwärts geht.
Es tut sich was, genau.
Und nochmal kurz zurück zu der Lumbalpunktion, von der du gesprochen hast. Also das ist eine Möglichkeit, dieses Beta-Amyloid nachzuweisen im Nervenwasser. Ist natürlich ein invasives Verfahren, dass man da mit einer kleinen Nadel in den Rücken sticht, ein bisschen Nervenwasser rauslässt und im Labor untersucht. Aber solange es nicht die zielführende Therapie gibt, verzichtet man häufig drauf im Alltag, weil es ist natürlich auch für den Patienten belastet, genau, ins Krankenhaus zu gehen, diese Untersuchung zu machen, dann eine Nacht zu bleiben.
Richtig.
Das ist halt abzuwägen, ob man wirklich die Diagnostik bis zum bitteren Ende durchführen muss.
Genau, das ist natürlich bis heute so gewesen, falls dann spezifische Medikamente haben, die dann gegen Beta-Amyloid wirken, da muss man auch nachweisen, dass die Beta-Amyloid tatsächlich ein Problem darstellt.
Genau.
Ja, ich würde jetzt nicht so dann weiter tief in der Tiefe gehen mit der Lumbalpunktion, weil natürlich auch andere Demenzformen, wie zum Beispiel genau den Normaldruck Hydrocephalus, auch damit behandelt werden kann. Aber dann, ich denke, wir gehen dann zu tief.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben diese ganze Diagnostik mit dem Patienten gemacht und sind zu dem Verdacht der Alzheimer-Demenz gekommen. Mhm. Wie geht es dann weiter?
Muss man mit dem Patient und immer mit mindestens einem Angehörigen dabei dann die Diagnose sprechen, beziehungsweise die Verdachtsdiagnose besprechen und muss eine ausführliche Aufklärung, was bedeutet dann eine Demenz zu haben, eine Demenz zu entwickeln für das Leben des Patienten, wie ist die Prognose für die nächsten Jahre. Ich bespreche immer mit meinen Patienten, dass ich eine regelmäßige Anbindung wünsche. Ich muss den Patienten regelmäßig sehen, das bedeutet mindestens zweimal im Jahr, wenn alles gut läuft. Und da werden auch in den Abstand von 6 bis 12 Monaten die Teste wiederholt, auch um die Prognose besser einzuschätzen. Weil oft ist die Frage, okay, wie viel Zeit habe ich, bevor dass ich nichts mehr kann? Und diese Frage ist manchmal angesichts der Anamnese etwas einfacher zu beantworten. Oft ist nicht der Fall. Oft kann man am Anfang nicht sagen, wie sich entwickeln wird in den nächsten Jahren. Es kann um 5 Jahre, um 10 Jahren oder länger sich handeln. Deshalb, ich bespreche dann immer mit den Patienten, wichtig sind die möglichen Therapieansätze, nicht medikamentos und medikamentos. Ich versuche immer ein paar Tipps zu geben und verweise oft auch an die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, weil die können auch eine Beratung anbieten. was wichtig für die Patienten ist, die an Demenz leiden. Insbesondere, das werden wir dann in einem zweiten Teil der Podcast dann besser thematisieren. Aber was an nicht-medikamentöse Behandlung betrifft, haben wir Ergotherapie, Physiotherapie, Hirnleistungstraining, soziale Kontakte aufrechterhalten, die sind alle wichtige Sachen. Mhm. Wenn wir über die aktuelle Therapiemöglichkeiten reden, beziehungsweise medikamentöse Therapiemöglichkeiten reden, wir haben seit Jahrzehnten Medikamenten, die auf dem Markt sind, das werden Antidementiva genannt, die grundsätzlich die Krankheit verlangsamen. Ich erkläre immer so, dass diese Medikamente die Krankheit leider nicht stoppen können und dass leider die Studien zeigen auch, dass eine maximale Wirkung von 1 bis 2 Jahren zeigen. Was diese Medikamente machen, ich erkläre immer meine Patientin in der Sprechstunde, damit das besser verstanden werden kann. Stellen Sie sich vor, ein Fernseher zu haben, ein alter Fernseher zu haben, der viele, die Bilder unklar zeigt, weil die mit vielen Punkten sind oder flimmert. Dann in der Vergangenheit hatte man immer die Antenne umgestellt, damit diese Bilder klarer gesehen werden könnten. Und das machen genau die Medikamente. Also die führen dazu, dass das Signal besser von unserem Gehirn wahrgenommen wird, sodass die Zellen, die noch vorhanden sind und die gut funktionieren, dann diese Informationen besser speichern können. Leider, da an der, wie vorhin erwähnt, Neurodegeneration sich nicht tut, dann die Zellen in der Zeit sterben trotzdem. Das Beta-Amyloid, jedenfalls wenn wir über Alzheimer reden, lagert sich weiter und dann hilft das Medikament leider nicht mehr.
Also man kann die Antenne im Prinzip nicht unendlich oft ausrichten. Irgendwann ist halt so viel kaputt, dass wir keine Kanäle mehr zum Ausrichten haben.
Genau, richtig, genau. Richtig, nochmal perfekte Metapher. Ja. Dann gibt es auch Begleitsymptome, die eine Demenz hervorruft. Und da reden wir über innere Unruhe, Ängste, manchmal Halluzinationen, Tag-Nacht-Umkehr. Und da gibt es auch Medikamente, die symptomatisch wirken. Oft ist die Depression ein Anteil. Also nicht nur, eine Depression kann nicht nur eine Pseudodemenz hervorrufen. Leider bei Alzheimer-Demenz oder vaskulärer Demenz vor allem kommt die Depression noch hinzu und die sollte auch behandelt werden. Und insofern dann, welche Symptome zeigt der Patient, dann werden auch Medikamente, die entweder Antidepressiva oder Antipsychotika wirken, gegen die Unruhe, gegen die Ängste oder um die Stimmung zu bessern und den Schlaf auch zu bessern.
Ich denke noch ein wichtiger Teil, was man den Angehörigen mitgibt, also wenn jemand mit Alzheimer unruhig ist, Angst hat, nicht aus dem Quark kommt, also diese Antriebsstörung hat, das macht er nicht mit Absicht. Ja. Ich weiß, da sind immer sehr viele Gefühle und Emotionen dabei, dass die Angehörigen schon der Geduldsfaden reißt, aber man muss wirklich dazu sagen, die können einfach nicht anders. Also das ist die Krankheit, dieses Amyloid, was die Symptome hervorruft und nicht böser Wille der
genau,
Patienten.
Genau, richtig. Ja, deswegen sage ich immer, ja, die Demenzberatung ist wichtig für die Patienten, vor allem in Frühstadien. Natürlich, wenn die Krankheit leider fortgeschritten ist, dann die Patienten profitieren selbst nicht so von der Beratung, aber ganz wichtig ist für die Angehörige, weil was ich immer schon während meines Medizinstudium immer gedacht habe und heute immer wieder sage der Patienten und ihre Angehörige, ist, dass leider eine Demenz ist nicht die Krankheit des Patienten ist, sondern die Krankheit der ganzen Familie und der ganze System. Das betrifft alle. Und letztendlich, ich würde sagen, erfreulicherweise gibt es auch Alzheimer-Patienten, die ganz glücklich in ihrem Leben sind, weil die merken nicht ihre Defizit und eigentlich die leiden gar nicht im Alltag, aber ist natürlich für die Angehörige extrem belastend.
Ja, das sehe ich auch so.
Wir haben auch ein paar Poster in unserer Praxis, die hängen im Wartezimmer. Da gibt es 11 Tipps, wie man mit Demenzpatienten kommuniziert, weil wir reden überwiegend über Alzheimer, aber wie gesagt, also jede Demenzform, diese Tipps sind hilfreich in jeder Demenz. Und es ist gleiche Niveau Kommunikation, tatsächlich sich nicht ärgern, die Sache wiederholen, aber ohne zu betonen, ja, das habe ich dir doch schon mal gesagt, wie oft muss ich das sagen? Das ist nicht Schuld der Patient. Und natürlich, wenn die Patienten merken, wenn ein demenzerkrankter Patient merkt, dass die Angehörige Angst haben, dass oder die sich ärgern, die können selbst aggressiv werden. Ich möchte betonen, dass die meisten Fälle, die ich erlebt habe, in dem Demenzpatienten aggressiv waren oder extrem unruhig, verunsichert oder ängstlich waren, die sind wie kleine Kinder, die widerspiegeln die Gefühle, die Stimmung, die die in ihrem häuslichen Umfeld erleben. Und insofern, es ist natürlich leicht zu sagen, schwer zu tun, aber man sollte versuchen, ein harmonisches familiäres Umfeld zu halten, wenn man einen Patienten mit einem Angehörigen hat, der an einer Demenz leidet.
Kann man wirklich sagen, Geduld ist eine Tugend? Ich bin selber nicht der geduldigste Mensch, deswegen sehr, sehr großen Respekt an die Angehörigen, an die Familien, die ihren Alzheimer-Kranken Onkel, Tante, Vater, Mutter, Ehemann, Ehefrau zu Hause betreuen. Das ist wirklich ein harter Job und das gehört sehr viel Mut und von unserer Seite auch Respekt,
auf
dass
alle Fälle.
Jemand das auf sich nimmt.
Auf alle Fälle. Und was auch zu den Aufklärungen, zu den Demenzberatungen, was ich oft auch erwähne, ist, dass viele Angehörige fragen, okay, wie soll das jetzt weitergehen? Sollen wir jetzt Pflegeheim, wäre besser im Pflegeheim oder kann er zu Hause, kann Vater, meine Mutter zu Hause bleiben? Ich sage immer, dass solange das machbar ist, zu Hause ist immer besser, weil man kann selbst quasi erstmal eine Veränderung des Umfelds, egal welche, führt zu Angst für die Patienten und zu einer Verschlechterung der Krankheit, indem die verlieren ihre Fixpunkte, die verlieren ihre Orientierung, die erkennen auch nicht mehr, wo die sich befinden. Und das führt zu weiteren Ängsten und Unsicherheit, Aggressivität. Deswegen, solange man zu Hause machbar ist, ist immer besser für die Patienten.
Also auch da kann sich jeder selber vorstellen, wenn man sie irgendwo in einer fremden Umgebung aussetzt, sie wissen nicht, wo sie sind, wie sie dahin gekommen sind, weil sie es einfach vergessen haben, da würde jeder Angst bekommen. Ja, und so fühlt sich der Alzheimer-kranke Mensch die ganze Zeit dann. Vielen Dank, Andrea.
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, wir haben schon einen sehr guten Einblick in die Alzheimer-Demenz heute bekommen. Im nächsten Podcast hören wir uns wieder. Da geht es dann um Leben mit Demenz, vielleicht so Tipps und Tricks, was man dann erstmal therapeutisch, nicht medikamentös machen kann, wie Ergotherapie, wie kann man das Leben zu Hause gestalten, wie fahre ich mit dem Dementen in Urlaub. Also um solche Sachen dreht sich dann der nächste Podcast. Und dann wünschen wir unseren Hörern alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir.
Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Empfehlt es den Freunden und Familie weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne Bemerkungen dalassen. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Ciao.